Grundbegriffe der Philosophie. Vorlesung gehalten von Professor Dr. Volker Friedrich an der Hochschule Konstanz. Sie hören die Folge mit dem Titel Wahrheit Teil 1. Friedrich, wir leben in Zeiten alternativer Fakten und Sie kommen uns mit Wahrheit? Haben Sie denn keine Alternative? Offen gestanden, nein. Zur Wahrheit sehe ich keine Alternative, jedenfalls nicht zu einer bestimmten Auffassung dieses Begriffes. Gäben wir diese Auffassung auf, wäre es wohl um uns geschehen, zumindest wenn wir wichtige Errungenschaften der Kulturgeschichte, insbesondere der abendländischen, nicht ad acta legen, und wenn wir nicht auf eine wichtige Grundlage des sozialen Zusammenlebens verzichten wollten. Also schauen wir genau hin und behandeln in dieser Vorlesung nichts als die Wahrheit. Verehrte Damen, werte Herren, hochverehrte Zuhörerschaft, werfen wir der guten Übung halber einen Blick in den 12. Band des Historischen Wörterbuchs der Philosophie und listen diejenigen Begriffe auf, die dort etwas mit dem Wort Wahrheit und seinem Umfeld zu tun haben und jeweils als eigenständiges Stichwort behandelt werden. Während ich diese Begriffe vortrage, können Sie sich ja überlegen, ob Sie sie erklären könnten. Wahrheit. Christlich-theologische Wahrheit. Pravda und Istina. Zwei sich unterscheidende Begriffe in der russischen Sprache für Wahrheit. Absolute Wahrheit. Ästhetische Wahrheit, Wahrheit der Kunst. Ewige Wahrheit. Historische Wahrheit. Nackte Wahrheit. Objektive Wahrheit. Praktische bzw. moralische Wahrheit. Transzendentale Wahrheit. Wahrheitsähnlichkeit. Wahrheitsfunktion, Wahrheitstafel. Wahrheitsgefühl, Wahrheitssinn. Wahrheitskriterium, Wahrheitswert, Wahrnehmung, Wahrscheinlichkeit, ästhetische Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeitsschluss. Die Einträge zu diesen Begriffen beginnen in der Spalte 42 und enden in der Spalte 320 des 12. Bandes des Historischen Wörterbuchs der Philosophie. Lese ich in alles, was dort festgehalten ist, am Stück vor, ohne Pause zu machen, bräuchte ich dazu mindestens 24 Stunden. Dafür, dass ich damit erst gar nicht anfange, setze ich Ihr Einverständnis stillschweigend voraus. Es wäre weder Ihrer noch meiner physischen und psychischen Gesundheit zuträglich. Versuchen wir, uns dem Wahrheitsbegriff anschaulich zu nähern und gestatten Sie mir bitte, Sie dabei einzubinden und zu fragen, haben Sie schon einmal die Wahrheit gesagt? Ich nehme an, Ihre spontane Antwort auf diese seltsame Frage lautete, ja, das habe ich. Wenn ich Sie nun bäte, Beispiele dafür zu nennen, könnten Sie sich mit recht banalen Sätzen aus der Affäre ziehen wie, als erstgeborenes Kind und Tochter meiner Eltern bin ich älter als Ihr Sohn, also mein Bruder. Oder, Norwegen liegt auf der Nordhalbkugel der Erde. Oder, Donald Trump hieß der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, er wurde nicht wiedergewählt. Bitte überlegen Sie einmal, wenn Sie auf diese Weise die Wahrheit gesagt haben, woran machen Sie dann die Wahrheit Ihrer Aussage fest? Was war die Wahrheit daran? Warum war der Satz wahr? Weil Sie ihn äußern? Oder gibt es andere Maßstäbe als der Rückgriff auf unsere eigene Person, auf uns als Subjekt? Diese Frage, woran machen Sie die Wahrheit Ihrer Aussagen fest, ist übrigens eine Frage nach dem Wahrheitskriterium, also dem Maßstab für Wahrheit. Sie erinnern sich, mit Wahrheitskriterium ist einer der Begriffe im Historischen Wörterbuch der Philosophie überschrieben, die mit Wahrheit verknüpft sind. Wahrscheinlich würden Sie bei unseren Beispielen als Wahrheitskriterium angeben, dass sie eben stimmen. In der Philosophie würde man Ihre Auffassung von Wahrheit etwa so auf den Punkt bringen. Eine Aussage ist dann wahr, wenn ihr Inhalt mit den Tatsachen, mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Diese Theorie der Wahrheit wird in der Philosophie Korrespondenztheorie genannt. Die Korrespondenztheorie taucht schon in der Antike und im Mittelalter auf, aber sie und ihre Geschichte in ihrem Tiefgang und in ihren vielen gedanklichen und theoretischen Verästelungen zu erklären, würde Bücher füllen. Philosophen wollen es bekanntlich genau wissen und fragen sofort, was denn eine Tatsache sein soll, was mit Wirklichkeit gemeint ist, was mit Übereinstimmung, was mit Aussage und so weiter. Philosophische Kritik an der Korrespondenztheorie der Wahrheit setzt oft an solchen Punkten an. Die Korrespondenztheorie setzt voraus, dass es eine Realität gibt und dass wir sie mit unserer Sprache objektiv beschreiben können und wahre Aussagen über sie treffen können. Manche Vertreter der sogenannten Kohärenztheorie der Wahrheit sehen es nicht als möglich an, von einer Realität auszugehen oder davon, dass wir sie mit wahren Aussagen beschreiben könnten. Für die Vertreter der Kohärenztheorie sind Aussagen dann wahr, wenn sie sich zu einer Theorie, einer Argumentation kohärent verhalten, sich also zu anderen Aussagen einer Theorie oder Argumentation beispielsweise nicht in Widerspruch befinden. Zu den Vertretern der Kohärenztheorie der Wahrheit zählten beispielsweise einige Mitglieder des sogenannten Wiener Kreises, einem mit namhaften Philosophen, Logikern, Mathematikern, Natur- und Sozialwissenschaftlern besetzten Zirkel, der sich zu seinen Diskussionen in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts regelmäßig an der Universität Wien traf. Zum Wiener Kreis zählte auch Otto Neurath, ein Nationalökonom, der sich auch mit wissenschaftstheoretischen Fragen befasste und Designern wegen seiner Arbeiten in der Bildpädagogik bekannt sein sollte, nämlich der Wiener Methode der Bildstatistik, die er später mit dem Akronym ISOTYPE belegte, International System of Typographic Picture Education. Otto Neurath also vertrat eine Kohärenztheorie der Wahrheit. Für ihn, Zitat, besteht die Wahrheit einer Aussage darin, dass man sie in die Gesamtheit der vorhandenen, bereits miteinander in Einklang gebrachten Aussagen eingliedern kann, und sie kann eingegliedert werden, wenn jene Gesamtheit nach der Hinzufügung der neuen Aussage widerspruchslos bleibt. Gelingt die Eingliederung einer neuen Aussage in eine Theorie nicht, so wird die Aussage entweder als unrichtig abgelehnt oder die Theorie wird so umgebaut, dass die Aussage zu ihr passt. Salopp könnte man die Kohärenztheorie der Wahrheit so zusammenfassen. Solange es gelingt, ein in sich widerspruchsfreies, kohärentes System von Aussagen zu bilden, dürfen diese Aussagen als wahr angesehen werden. Dieser Wahrheitsbegriff dürfte Verschwörungstheoretikern, Fundamentalisten, Esoterikern und Wissenschaftsleugnern gefallen. Befassen wir uns noch weiter mit der Korrespondenztheorie der Wahrheit, die in ihrer ersten einfachen Form unter Wahrheit versteht, dass eine Aussage einen Sachverhalt den Tatsachen gemäß beschreibt. Anders formuliert, eine Überzeugung ist genau dann wahr, wenn sie mit einer Tatsache oder einem Sachverhalt korrespondiert. Korrespondieren bedeutet hier nicht, dass ein Briefwechsel erfolgt, sondern dass eine Übereinstimmung vorliegt. Damit entspricht die Korrespondenztheorie unserem Alltagsverständnis von Wahrheit. Und sie entspricht dem, was von uns erwartet wird, wenn wir vor Gericht aufgefordert werden, nichts als die Wahrheit zu sagen. Wie erwähnt, die Wurzeln der Korrespondenztheorie reichen in die Antike zurück. Aristoteles legt sie in seiner Metaphysik so an. Zitat: Von etwas, was ist, zu sagen, dass es nicht ist, ist falsch. Hingegen von etwas, was ist, zu sagen, dass es ist, oder von etwas, was nicht ist, zu sagen, dass es nicht ist, ist wahr. Im Mittelalter vertrat Thomas von Aquin dem folgend diese Auffassung: Veritas consistit in adequatione intellectus et rei. Wahrheit besteht in der Übereinstimmung von erkennendem Verstand und Sache. Warum befassen sich Philosophen denn nur so sehr mit Wahrheit, wenn man im Leben anscheinend auch ohne sie auskommen kann? Der Wahrheitsbegriff, das lässt sich schon einmal zu Beginn festhalten, der Wahrheitsbegriff ist ein Zentralbegriff in der Philosophie und der Schlüssel, mit dem sich der Zugang zu unterschiedlichen philosophischen Gebäuden öffnen lässt. Zum Beispiel zu den philosophischen Gebäuden, in denen über Erkenntnis diskutiert wird, über Wissen, über Wissenschaft, über Realität, über Objektivität und vieles mehr. Außerdem spielt der Wahrheitsbegriff, mehr als viele andere philosophische Begriffe, tatsächlich in unserem Alltag eine Rolle und hat gerade in jüngster Zeit für Debatten auch außerhalb der Philosophie gesorgt. Und was tun wir nun bei solch begrifflicher Wucht und Wichtigkeit? Wir wählen radikal aus. Und dabei geht es nicht darum, einen wirklichen Überblick über die philosophische Debatte zu gewinnen, sondern lediglich darum, Ihnen, verehrte Damen, werte Herren, einen Eindruck von dem Spektrum zu vermitteln, das die philosophischen Debatten über den Begriff Wahrheit öffnen. Dabei werden wir uns ganz unterschiedliche Zugänge zum Wahrheitsbegriff anschauen, vornehmlich solche aus der jüngeren Philosophie, insbesondere des 20. Jahrhunderts, ohne deren Wurzeln völlig außer Acht zu lassen. Mit der schon früh getroffenen Bestimmung des Begriffes Wahrheit setzen sich in der Folge alle weiteren Bestimmungen des Begriffes auseinander. Die Rede ist wieder von der sogenannten Abbildtheorie oder Korrespondenztheorie der Wahrheit. Nochmals, ihr zufolge ist eine Aussage wahr, wenn sie die Wirklichkeit korrekt, richtig, zutreffend beschreibt, also wenn das Gesagte die Wirklichkeit abbildet, wenn es mit der Realität übereinstimmt. Mit dieser Korrespondenztheorie der Wahrheit müssen sich alle philosophischen Wahrheitstheorien auseinandersetzen, weshalb wir in dieser Vorlesung auch immer wieder auf diese Korrespondenztheorie zurückkommen. Mit ihr lassen sich nämlich auch aktuelle Diskussionen über Wahrheit gut verstehen. Sie entspricht, wie gesagt, unserem Alltagsverständnis von Wahrheit. Aber bevor wir auf aktuelle gesellschaftliche Debatten eingehen, führen wir uns ein paar andere Wahrheitstheorien zu Gemüte. Zu meiner Studienzeit kamen wir, wenn wir uns mit Wahrheitstheorien befassten, nicht um die vielen Veröffentlichungen des Münchner Philosophieprofessors Lorenz Bruno Puntel herum, den wir ironisch respektvoll den Wahrheitspuntel nannten. So war auch der Artikel über Wahrheit im Handbuch philosophischer Grundbegriffe von ihm verfasst worden. Darin stellt er eingangs die Schwierigkeiten mit dem Wahrheitsbegriff dar, nämlich dass er auf sehr unterschiedliche Weise in der Philosophie interpretiert worden ist und auch noch und erst recht im 20. Jahrhundert. Martin Heidegger beispielsweise habe Wahrheit so weit gefasst, dass seine Auffassung weder mit dem alltagssprachlichen Begriff der Wahrheit von Aussagesätzen noch allzu viel mit der philosophischen Tradition zu tun habe. Heidegger leitete seine Auffassung von Wahrheit aus einer etymologischen Interpretation des griechischen Wortes Aletheia ab, das in altgriechischen Wörterbüchern mit Wahrheit übersetzt wird. Heidegger aber deutet Aletheia als Unverborgenheit und unterscheidet zwischen Wahrheit als Richtigkeit und Wahrheit als Unverborgenheit. Wird Aletheia, das altgriechische Wort für Wahrheit, im heideggerschen Sinne als Unverborgenheit ausgelegt, dann geht es aufs und ums Ganze. Denn in der Unverborgenheit zeige sich das Sein, so wie es ist, als Ganzes. Und erfasst werde das mittels der Sprache, die das Wesen des Menschen kennzeichnet und ihn das Ganze zum Ausdruck bringen lässt. Bei Heidegger liest sich das so, Zitat: Sprache ist gesetzgebende Sammlung und damit Offenbarkeit des Gefüges des Seienden. Wir sehen jetzt schon unschwer den Zusammenhang zwischen Sprache, Logos, und Wahrheit, Aletheia. Das Sammelnde Darstellen und Feststellen ist ein Herausstellen und damit offensichtlich und Offenbarmachen der Dinge, somit ein Geschehnis, in dem etwas vor dem Unzugängliches, Verhülltes, seine Verborgenheit entrissen, in die Unverborgenheit, Aletheia, das heißt Wahrheit, gestellt wird. Hand aufs Herz. Kommen Ihnen diese Sätze Heideggers schwer verständlich vor? So klingt es, wenn ein Hohepriester der Philosophie vorm Altar des tiefen Denkens steht. Versuchen wir, den Weihrauchnebel aufzulösen. Dieser hochgreifende Wahrheitsbegriff fragt nicht nach richtig oder falsch, nicht nach der Wahrheit als einer Funktion von Aussagesätzen oder von Tatsachenbehauptungen, sondern nach der nackten, ganzen Wahrheit des Seins, nach dem Wesen des Seienden. Martin Heidegger, 1899 im badischen Meßkirch geboren, 1976 in Freiburg gestorben, sieht den ursprünglichen Begriff von Wahrheit, wie er in den Anfängen der Philosophie in der griechischen Antike noch verstanden worden sei, in der Auffassung von Wahrheit als Unverborgenheit. Dieser ursprüngliche Wahrheitsbegriff habe in der weiteren Entwicklung den Kampf gegen die Auffassung von Wahrheit als Richtigkeit verloren. Die Auffassung von Wahrheit als Richtigkeit spielt zum Beispiel in der Wissenschaft eine wesentliche Rolle, zumindest dann, wenn sie sich nicht mit ihren eigenen wissenschaftstheoretischen Grundfragen und Grundlagen befasst. Diese Wissenschaft kommt in Heideggers Sicht einer Vermessung des Seins gleich. Sie fragt nicht nach dem Wesen des Seins, stellt das Seiende nicht in das Licht der Unverborgenheit, sondern berechnet und vermisst die äußere Erscheinung der Dinge. Für diese Wissenschaft ist die Welt ein Abzählreim. Der Wissenschaftler zählt Erbsen und ist nicht mehr als ein Buchhalter des Seienden. Die Wissenschaft, insbesondere in ihrem modern naturwissenschaftlichen Gewand, stellt also keine philosophischen Fragen. Sie fragt nicht, wie der Philosoph, nach dem Ganzen, weshalb Martin Heidegger in einer Fußnote lapidar festhält: Die Wissenschaft denkt nicht. Bei Lichte betrachtet dürfte an dieser Aussage wohl etwas Wahres sein. Die Wissenschaft denkt nicht, jedenfalls nicht wie Heidegger. Blicken wir auf eine weitere philosophische Theorie der Wahrheit, die uns vollkommen anders entgegentritt als die Theorie von Martin Heidegger. Die Rede ist von der pragmatischen Wahrheitstheorie, die von Philosophen entwickelt wurde, die wir der philosophischen Strömung des amerikanischen Pragmatismus zuordnen. Zu dieser Strömung, die Ende des 19. Jahrhunderts entstand, werden zum Beispiel Charles Sanders Peirce gezählt, der die moderne Semiotik begründete, oder John Dewey, ein Philosoph, der der modernen Pädagogik wichtige Impulse gab. Ein weiterer Vertreter des amerikanischen Pragmatismus war William James, der von 1842 bis 1910 lebte und der ältere Bruder des berühmten Schriftstellers Henry James war. Über die beiden Brüder wurde ironisch gesagt: Henry wrote novels like a philosopher, while his elder brother wrote philosophy like a novelist. Frei übersetzt: Henry schrieb Romane wie ein Philosoph, sein älterer Bruder William James hingegen schrieb über Philosophie wie ein Romancier. William James begann mit 30 Jahren in Harvard Anatomie und Physiologie zu lehren, später kam Psychologie und Philosophie hinzu. An dieser Fächerbreite lässt sich ablesen, dass in jenen Tagen interdisziplinäre Ansprüche bereits in einer Person umgesetzt wurden. James unterhielt ab Mitte der 1870er Jahre das erste Labor für Psychologie in den USA. Einige Jahre später erst eröffnete Wilhelm Wundt Deutschlands erstes Institut für experimentelle Psychologie an der Universität Leipzig. Spannende Leute, spannende Zeiten. William James jedenfalls wurde 1880 an der Harvard University als Philosophieprofessor berufen, lehrte aber auch weiterhin Psychologie. Der philosophische Pragmatismus betrachtet die Auswirkungen der Wissenschaften, ihre prägenden Konsequenzen für das praktische Leben und die Auswirkungen philosophischer Theorien auf die Lebenswelt der Menschen und auf deren Handlungen. Der Pragmatist will die Dinge sozusagen von ihrem Ende, vom Ergebnis, von der Wirkung her denken. Und so geht auch William James bei seiner Beschäftigung mit dem Wahrheitsbegriff vor. Er sieht eine Aussage als wahr an, wenn sie sich bewährt. Er definiert Wahrheit als Bewährung, als Verifikation. Mit Bewährung ist gemeint, dass die Folgen einer Idee, einer Theorie oder einer Handlung wünschenswert sind, dass sie für uns nützlich sind. Können Sie sich vorstellen, verehrte Hörer, dass diese Wahrheitsauffassung für reichlich Irritationen sorgte? Wahrheit soll das sein, was mir oder uns nützt? Wenden Sie, verehrte Hörer, diese Theorie auf die Situation vor einem Gericht an. Wenn wir die Idee einer objektiven Wahrheit aufgäben und Wahrheit stattdessen in den Dienst subjektiver Interessen stellten, hätte das für Gerichtsprozesse verheerende Konsequenzen. Aber bevor wir ihn vorschnell kritisieren, wollen wir den Wahrheitsbegriff von William James genauer betrachten. In seiner 1907 gehaltenen Vorlesung über den Pragmatismus ist die 6. Folge überschrieben mit »Der Wahrheitsbegriff des Pragmatismus«. James geht zu Beginn von der Korrespondenztheorie der Wahrheit aus, also dem, was Heidegger mit Wahrheit als Richtigkeit beschrieben hat. Es sei selbstverständlich, dass wahr die Übereinstimmung mit der Wirklichkeit bezeichne. Diese Definition akzeptierten nicht nur Rationalisten, sondern eben auch Pragmatisten, sagt James und fährt fort, Zitat, »Ihr Streit beginnt erst bei der Frage, was genau mit den Ausdrücken Übereinstimmung und Wirklichkeit gemeint ist, wenn Wirklichkeit etwas sein soll, mit dem unsere Vorstellungen übereinzustimmen haben.« Der Pragmatist nehme im Unterschied zu anderen Theoretikern, so führt James nun aus, nicht an, dass das Verhältnis zwischen der Wirklichkeit und der Wahrheit ein starres, unveränderliches sei. So starr schaue der Pragmatist nicht auf die Wirklichkeit, stattdessen stelle der Pragmatist, und nun zitiere ich James' Vorlesung, seine übliche Frage, angenommen eine Vorstellung oder eine Meinung sei wahr, welchen konkreten Unterschied bewirkt diese Wahrheit im tatsächlichen Leben von irgendjemandem? Wie wird die Wahrheit erfahren? Wie unterscheiden sich die Erfahrungen von denen, die sich einstellen würden, wenn die Annahme falsch wäre? Was ist der Barwert der Wahrheit in Bezug auf die tatsächliche Erfahrung? James benutzt hier tatsächlich das Wort Barwert, also im englischen Originaltext das Wort Cash Value. Das hat bei vielen Philosophen, insbesondere in Europa, für Empörung gesorgt. Nur ein vom Kapitalismus verdorbener Amerikaner könne die Wahrheit auf das Niveau wirtschaftlicher Banalitäten herabsenken. Diese Empörung ist zuerst einmal verständlich. Die Herausgeber der deutschen Übersetzung von William James' Vorlesung gehen von einem übersetzungsbedingten Missverständnis aus und weisen darauf hin, dass im Oxford English Dictionary der Barwert im finanziellen ökonomischen Sinne als Bedeutung des Wortes Cash Value angegeben wird, ergänzend aber auch, Zitat, die philosophische Bedeutung the empirical content of a concept, word or proposition, also der Erfahrungsgehalt eines Gedankens, eines Wortes oder einer Behauptung. Diese Bedeutung geben weder Webster's New Encyclopedic Dictionary noch Hornby's The Advanced Learner's Dictionary of Current English noch Langenscheids Handwörterbücher noch deren Expertenwörterbuch an. Es scheint sich um eine entlegene Bedeutung zu handeln. Man mag den Verteidigern von William James' pragmatischer Wahrheitstheorie ja gerne darin folgen, James' Ausführungen seien nicht so materialistisch oder utilitaristisch, also auf ein Nutzendenken hin getrimmt, gemeint, wie sie klingen. Aber warum nur hat er sie dann mehrfach so zum Ausdruck gebracht? Er, William James, der doch als klar und verständlich formulierender Philosoph tituliert wird. In derselben Vorlesung lässt William James Sätze fallen wie: Der Besitz der Wahrheit ist eben kein Selbstzweck, sondern lediglich ein Hilfsmittel zur Befriedigung anderer vitaler Bedürfnisse. Sei eine bestätigte Wahrheit in einer bestimmten Lebenssituation nicht relevant, trete sie in den Hintergrund, sei aber latent da und könne wieder hervortreten, wenn sie gebraucht werde. Zitat: Von einer solchen Wahrheit kann man entweder sagen, dass sie nützlich ist, weil sie wahr, oder auch, dass sie wahr ist, weil sie nützlich ist. Und er führt noch an, Unsere Verpflichtung, nach der Wahrheit zu suchen, ist Teil unserer allgemeinen Verpflichtung, das zu tun, was sich auszahlt. Die Tatsache, dass wahre Vorstellungen sich auszahlen, ist der einzige Grund für die Verpflichtung, sich nach ihnen zu richten. Ob William James klar war, wie leicht man solch eine Wahrheitsauffassung missbrauchen kann? Zwar zieht James die Verifikation, die Bestätigung, die Bewährung einer Aussage als Wahrheitskriterium heran. Wenn aber Wahrheit und Nützlichkeit wechselseitig aneinander gekettet sind, dann lässt sich der Wahrheitsgehalt einer Idee oder einer Aussage aus ihrer Nützlichkeit herleiten. Sie wird zur Verifikation, zum Wahrheitskriterium. Wie gehen wir mit der von James postulierten allgemeinen Verpflichtung zur Wahrheitssuche um, wenn sich falsche Vorstellungen allgemein als nützlicher erweisen? Was meint dann allgemeine Verpflichtung? Wer ist wem gegenüber verpflichtet? Und in welchem Zeitrahmen? Gilt diese allgemeine Verpflichtung in einer bestimmten historischen, politischen, sozialen oder persönlichen Situation oder auch davon unabhängig? Und wer setzt sich durch, wenn unterschiedliche Ideen konkurrieren, ihre Vertreter sie aber für sich als nützlich ansehen? An dieser Stelle kann uns ein Gedanke aus der Klemme helfen, den Bertrand Russell darlegte. Der walisische Philosoph und Mathematiker Bertrand Russell lebte von 1872 bis 1970. Er hat nicht allein mit seinen philosophischen Werken große Wirkung entfaltet, er hat im 20. Jahrhundert auch gesellschaftliche Debatten mitgeprägt, zum Beispiel die über Abrüstung. In seinem Buch »Probleme der Philosophie« von 1912 weist Bertrand Russell auf eine wichtige Unterscheidung hin. Wir können etwas Falsches ebenso gut glauben wie etwas Wahres. Wir wissen, dass es viele Gegenstände gibt, über die verschiedene Leute verschiedene und miteinander nicht verträgliche Meinungen haben. Einige dieser Meinungen müssen also irrig sein. Man ist von Irrtümern oft ebenso fest überzeugt wie von Wahrheiten. Und so stellt sich die Frage, wie man sie von Wahrheiten unterscheiden kann. Wie können wir in einem gegebenen Fall wissen, dass unsere Meinung kein Irrtum ist? Im Kern wirft Russell damit die Frage nach dem Kriterium für Wahrheit auf. Er fragt nach einem Maßstab für Wahrheit. In der Folge entfaltet er eine Reihe von Aspekten, von denen ich Ihnen einen besonders ans Herz legen möchte. Wir müssen daran festhalten, dass die Wahrheit oder Falschheit einer Meinung immer von etwas abhängt, das außerhalb der Meinung selber liegt. Soweit Russell. Daraus folgt, das Kriterium dafür, ob eine Meinung, die wir äußern, oder ob ein Gedanke, den wir haben, wahr ist oder nicht, hängt nicht von uns selbst ab oder von unseren Überzeugungen oder Empfindungen oder irgendwelchen persönlichen oder von Gruppen vertretenen Nützlichkeitserwägungen. Wir selbst als Subjekte sind nicht der Maßstab für Wahrheit. Der Maßstab muss aus Objektivität erwachsen. Der Gedanke mag uns wehtun, dass unsere Meinungen, Überzeugungen, Beobachtungen, Aussagen nicht schon deshalb wahr sind, weil wir sie als wahr empfinden, für wahr halten oder für wahr erklären. Aber nur wenn wir akzeptieren, dass unser Empfinden, unser für wahr halten oder für wahr erklären noch kein Kriterium, kein Maßstab für Wahrheit ist, können wir Wissenschaft betreiben und eine demokratische, offene und humane Gesellschaft schaffen. Für wissenschaftliche Erkenntnisse, ebenso wie für demokratische, offene und humane Gesellschaften, ist die Unterscheidung von wahr und nicht wahr, richtig und falsch, zutreffend oder nicht zutreffend, grundlegend. Gehen wir von dem Gesagten aus, so sollten wir herausfinden, wie eine Unterscheidung zwischen wahr und falsch zu rechtfertigen ist. Untersuchen wir das genauer und formal und abstrakt mit den Mitteln der Logik, dem Werkzeug der Philosophen. Wer behauptet, dieser oder jener Satz sei wahr, vertritt damit schon auf einer logischen Ebene gleichzeitig auch die Möglichkeit, dass es Sätze gibt, die unwahr sind. Nämlich alle Negationen, alle Verneinungen wahrer Sätze müssen dann unwahr, müssen falsch sein. Illustrieren wir das mit einem einfachen Beispiel. Stimmen Sie zu, dass der Satz »Norwegen liegt auf der Nordhalbkugel der Erde« wahr ist? Dann stimmen Sie gleichzeitig zu, dass der Satz »Norwegen liegt nicht auf der Nordhalbkugel der Erde« falsch ist, dass er nicht wahr ist. Wollten Sie beide Sätze gleichzeitig als wahr gelten lassen oder gleichzeitig für falsch erklären, ginge das nur, wenn Sie die Gesetze der Logik leugneten. Wenn Sie beide Sätze unseres Norwegen-Beispiels gleichzeitig für wahr halten wollten, dann proklamierten Sie formalisiert die Regel A ist gleich nicht A. In der Philosophie kann man mit Ideen, die bereits einer logischen Prüfung nicht standhalten, keinen Blumentopf gewinnen. In der Welt, das muss ich zugeben, sieht das schon anders aus. Manch Stammtischbrüder und Biertischparolenverbreiter sind in des Logikers Sicht recht kuriose Fälle. Esoteriker, Fundamentalisten und Verschwörungstheoretiker erst recht. Aber auch manch Wissenschaftler und, wie mir zu Ohren gekommen ist, manch Hochschulprofessor will sich nicht immer den Gesetzen der Logik beugen. Dieses Problem wird auch der zweite Teil meiner Vorlesung über Wahrheit nicht lösen können. Aber vielleicht mögen Sie ihn trotzdem anhören und noch mehr philosophische Wahrheitstheorien kennenlernen und erfahren, warum dieser Begriff, der Begriff Wahrheit, auch in aktuellen gesellschaftlichen und politischen Diskussionen eine wichtige Rolle spielt. Mehr dazu im nächsten Podcast. Sie hörten Wahrheit, Teil 1. Eine Folge der Vorlesung Grundbegriffe der Philosophie, gehalten von Volker Friedrich. Produziert wurde dieser Podcast im heimischen Studio des Verfassers. Bei ihm liegen alle Rechte.